5%, das ist die Zahl, um die sich beim NATO-Gipfel in Den Haag alles dreht. 5% des Bruttosozialproduktes für Verteidigung. Das will auch Deutschland leisten, so wie die anderen NATO-Mitgliedstaaten. Und damit soll der unberechenbare US-Präsident in Zukunft rechnen können. Bundeskanzler Merz verteidigte heute im Bundestag die hohen Ausgaben angesichts der Bedrohung durch Russland. Die Bundeswehr soll die stärkste konventionelle Armee Europas werden, so Merz. Aber noch fehlen Kasernen und Soldaten. Und bedeutet mehr Geld für Rüstung auch wirklich mehr Sicherheit? Der Streit um die Wehrpflicht einerseits und die Sehnsucht nach diplomatischen Lösungen andererseits, die bestimmen die Debatte seit der Zeitenwende. Merz und der NATO-Gipfel. Was muss Deutschland tun? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Wir werden beschließen, künftig deutlich mehr in unsere Sicherheit zu investieren. Wir tun das nicht, wie vereinzelt behauptet wird, um den USA und ihrem Präsidenten einen Gefallen zu tun. Wir tun das aus eigener Anschauung und Überzeugung, weil vor allem Russland die Sicherheit und die Freiheit des gesamten euroatlantischen Raums aktiv und aggressiv bedroht, weil wir befürchten müssen, dass Russland den Krieg über die Ukraine hinaus fortsetzen wird. Deshalb tun wir das.
Bundeskanzler Merz heute bei seiner Regierungserklärung im Bundestag, bevor er dann zum NATO-Gipfel nach Den Haag abgereist ist. Herzlich willkommen bei uns hier in der Phoenix-Runde. Das sind meine Gäste. Peter Bayer, CDU, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und er war von 2018 bis 2022 Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit der Bundesregierung im Auswärtigen Amt. Herzlich willkommen Ulrich Toden, er ist Bundestagsabgeordneter für Die Linke und Obmann im Verteidigungsausschuss. Ich begrüße Rainer Schwalb, Brigadegeneral der Bundeswehr AD. Und in seiner letzten Verwendung war er ab Dezember 2011 Verteidigungsattaché an der Deutschen Botschaft in Russland in Moskau. Professor Dr. Gerlinde Greutel ist Sicherheitsexpertin und Politikwissenschaftlerin an der Universität in Regensburg. Herzlich willkommen Ihnen. Herr Bayer, jetzt sagt der Kanzler, wir müssen befürchten, dass Russland den Krieg über die Ukraine hinaus fortsetzen will. Einer der Gründe, die er da nennt für die hohen Ausgaben. Verunsichert er damit nicht die Bevölkerung in diesen Zeiten?
Nein, ich glaube, das ist das Richtige. Es ist, glaube ich, die klare Sprache, die wir nutzen müssen, die der Kanzler auch heute in seiner Regierungserklärung im Deutschen Bundestag verwendet hat. Übrigens nicht zum ersten Mal. Ich glaube, es wäre fatal, den Menschen etwas vorzumachen, zu verschweigen. Sondern wir müssen einerseits Geld ausgeben, Fähigkeiten aufbauen, verteidigungsfähig sein für den Fall, dass der Verteidigungsfall kommt, der hoffentlich nicht kommen mag. Man muss die Bevölkerung vorbereiten. Und das tut der Kanzler, das tun wir mit der Arbeit. Ich hätte mir gewünscht, das hätte auch schon einige Jahre früher angefangen. Leider bedurfte es eines Krieges, eines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Russlands gegen einen benachbarten Staat, die Ukraine, dass wir aufwachen. Und deswegen ist es gut, dass der Kanzler heute im Bundestag auch diese Wortwahl gefunden hat und die richtigen Sätze gesagt hat.
Herr Toden, wie sehen Sie das? Merz, der sich auch ganz klar hinter die Forderung des US-Präsidenten nach mehr Ausgaben stellt. Er stellt sich auch ganz klar hinter Israel heute. Was war das für Sie? Was war Ihr Eindruck als für diese Rede? War das eine verantwortungsvolle Rede in schwieriger Lage?
Verantwortungsvoll war es nicht. Also man muss einfach mal sagen, was jetzt losgetreten wird, ist das größte Aufrüstungsprogramm, was die Geschichte der Bundesrepublik gesehen hat. Um mal eine Größenordnung zu sagen. Als solches müssen wir das auch diskutieren. Und wenn das so ist, dann muss auch nachgewiesen werden, dass wir damit darauf reagieren, weil wir jetzt die größte Bedrohungslage in der Geschichte der Bundesrepublik haben. Das muss korrespondieren. Wenn wir jetzt die größte Bedrohungslage haben, dann jetzt die größte Aufrüstung. Das ist aber genau der Punkt, wo ich dem Kanzler wieder deutlich widersprechen möchte. Ich finde seine Worte grenzen ans Alarmistische. Also wenn ich dann, Sie haben es ja gerade eingespielt, auch mit der konventionell stärksten Armee, Russland ist in Europa, Russland ist übrigens auch ein Teil Europas, ob uns das jetzt passt oder nicht, dann ist das ja eine Ansage. Wenn ich das mal mit Zeiten vergleiche, wo Deutschland die stärkste konventionelle Armee auf europäischem Boden hatte, das ist noch nie besonders gut gegangen. So, jetzt will ich das nicht parallelisieren, aber ich will damit sagen, das ist sozusagen die historische Dimension, in der wir hier reden. Und ob das durch die Bedrohungslage, die tatsächliche, nicht die medial transportierte oder zum Narrativ gemachte, abgedeckt ist, da habe ich größte Zweifel.
Frau Greutel, wie sehen Sie es? Also wie klar und überzeugend fanden Sie das, was Merz da gesagt hat, wenn er sagt, durch diese Bedrohung entsteht eben eine ganz klare Verantwortung, auch eine Verantwortung, um ja ganz banal auch mehr Geld in die Hand zu nehmen?
Also ich würde meinen Vorrednern hier doch deutlich widersprechen, weil die Bedrohungslage ist real und sie ist akut und sie ist auch gefährlicher als im Kalten Krieg, weil wir heute ein Russland haben, das aktiv revisionistisch versucht, den Status quo in Europa zu verändern. Und wenn wir historisch denken, die Verteidigungsausgaben in Deutschland lagen auch im Kalten Krieg zwischen, sagen wir mal, 3 und 5% irgendwo, in den 60ern mal 5,2% des BIP.
Ja, unter Willy Brandt auch hoch.
Genau, also
5, glaube ich.
Die Abnormalität war eigentlich das Einsparen, das wir seit den 90ern hatten. Und auf die konkrete Regierungserklärung bezogen, ich glaube, es war sehr wichtig, dass Kanzler Merz betont hat, dass es um unsere Sicherheit geht, um unsere Freiheit, um unser Wohlergehen. Weil das kam in der Kommunikation oftmals zu kurz. Weil deutsche Außenpolitik gerne formuliert wird als Verantwortung übernehmen für die Welt, für Europa, als ob es nicht uns betreffen würde. Und das hat er heute sehr deutlich gemacht. Es geht um unsere eigene Sicherheit.
Herr Schwab, wie sehen Sie es? Weil Sie haben ja auch immer, Sie betonen ja schon auch immer, dass ja, dass Dialog auch wichtig ist, dass aber zum Dialog natürlich auch die Abschreckung nötig ist. Also wie schafft man da diese Balance? Wie hat der Bundeskanzler es geschafft? Wie schafft diese Bundesregierung diese Balance zwischen Abschreckung und Dialog, Diplomatie?
Also Sicherheitspolitik basiert sicherlich auf beiden Säulen, nämlich auf der Säule der Abschreckung und der Säule des Dialogs. Also es ist beides auch notwendig. Deswegen bedauere ich, dass heute der Dialog nicht zur Sprache kam. Zwingend erforderlich ist aus meiner Sicht, dass Abschreckung glaubwürdig ist. Um glaubwürdig zu sein, bedarf es eben einer wieder starken und funktionierenden, in jeder Hinsicht funktionierenden Bundeswehr. Das ist außer Frage aus meiner Sicht. Allerdings, wenn ich das dazufügen darf, nicht, weil ich denke, dass in 2029 Russland die NATO angreifen wird, sondern weil wir irgendwann gezwungen sein werden, darüber nachzudenken, ob wir Ukraine nicht Sicherheitsgarantien geben müssen. Und dafür brauchen wir auch diese Streitkräfte.
Also Sie sagen, es ist auf jeden Fall richtig, dieses Geld auch aufzuwenden. Sind die 5% auch richtig, die ja aufgesplittet werden sollen in 3,5% für Rüstung, 1,5% für Infrastruktur, die für die Verteidigung nötig ist?
Es geht mir nicht um Zahlen, ob 5% oder 2%. Ich weiß, diese Diskussion wird so geführt, aber im Grunde geht es um Fähigkeiten, die wir brauchen. Also eine funktionierende Bundeswehr braucht bestimmte Fähigkeiten. Die braucht eine Aufwuchsfähigkeit, die braucht die Fähigkeit, wieder ausreichend Munition zu haben. Insofern bedarf es einer bestimmten Menge an Geldes. Und es lässt sich eben leichter vertreten, vermutlich, dass man in der Öffentlichkeit sagt, wir brauchen bestimmte Summen des Bruttosozialproduktes.
Die Bedrohung wurde genannt als Grund, aber Herr Bayer, wenn wir ehrlich sind, ist der Grund nicht auch, dass der amerikanische Präsident ganz klar diese Forderung stellt und dass der gerade jetzt beim NATO-Gipfel der amerikanische Präsident, auf den alle schauen und es darum geht, dass er die NATO nicht verlässt und dass man ihn sozusagen sanft stimmen muss?
Der US-amerikanische Präsident ist eine Größe. Er ist der Regierungschef, Staats- und Regierungschef des wichtigsten Verbündeten von uns, des größten Beitragszahlers der NATO, 32 Staaten mittlerweile. Und er ist auch die größte Militär- und Wirtschaftsmacht auf diesem Planeten. Also er ist eine reale Größe, mit dem wir uns glücklich schätzen können, dass wir engstens verbunden sind. Aber der Kanzler hat das ja richtig heute nochmal gesagt und auch in dem Einspieler, den Sie gerade gebracht haben. Wir machen das nicht, weil Donald Trump, der gerade wiedergewählt ist als US-Präsident, uns das vorschreibt. Ich darf mal kurz an den November 2014 erinnern. Da hat in Wales der NATO-Gipfel, das, was heute in Den Haag stattfindet, während wir hier sprechen, stattgefunden. Da hatte man sich auf die 2% geeinigt. Frank-Walter Steinmeier war damals Außenminister, hat das unterschrieben. Und im Jahreszeitraum von 10 Jahren wollten wir uns darauf zubewegen. Das haben wir dann irgendwie mittlerweile geschafft. Und das hat man auch nicht gemacht, weil uns irgendein, und seien es die Amerikaner, der damals noch nicht Donald Trump hieß, vorgeschrieben hätten. Und deswegen ist es so wichtig, was Sie auch gerade sagten, dass es kommunikativ so entscheidend ist, zu sagen, wir machen es eben nicht, uns zu verpflichten, mehr auszugeben. Ob es nun 3,5, 5 oder sonst wie 4% sind. Es geht tatsächlich um den Aufbau von Fähigkeiten. Sondern wir machen es aus unserem ureigensten Schutzinteresse, damit diese Fantasierereien aufhören.
Aber dann ist es doch, man redet ja immer von dieser Zahl. Herr Thun, ist das glaubwürdig? Finden Sie das glaubwürdig, dass wir das nicht oder dass es nicht gemacht wird, weil die USA das gefordert hat?
Also das wird natürlich aus meiner Sicht schon deswegen gemacht. Ich möchte auch noch mal an das anknüpfen, was Herr Schwalbe gesagt hat. Es ist für mich schon sehr merkwürdig, wenn wir sagen, es müssen Fähigkeitslücken geschlossen werden, dann müsste man jedes Land individuell betrachten. Man müsste sagen, Spanien hat folgende Fähigkeitslücken, Deutschland, Großbritannien, Norwegen, welches NATO-Mitgliedsland auch immer. Und dann müsste man individuell festlegen, ihr müsst diese Lücke schließen, ihr müsst diese Lücke schließen. Das hieße ja, wenn wir alles über einen Kamm scheren und übrigens überall diese 3,5 plus 1, also 5% fordern, die von der Größenordnung her wahnsinnig sind, da würde ich gerne nachher nochmal was zu sagen, würde das ja bedeuten, dass alle Länder ein gleich großes Delta in ihren Fähigkeiten haben. Dann kann man schon erkennen, dass diese Fähigkeitslücken gar nicht das eigentliche Argument sind, sondern dass man sozusagen hier einfach ja, das Geld raushaut. Und ich möchte da an der Stelle auch nochmal sagen, dass die NATO im letzten Jahr schon mehr als 50% der Militärausgaben der Welt hatte. Das heißt, die NATO hat mehr Geld ausgegeben als der Rest der Welt zusammen. Und in der Welt gibt es ja nicht nur Russland, es gibt übrigens auch noch China da, die auch nochmal erhebliche Ausgaben haben. Das muss man dann auch nochmal sehen, wenn wir sagen, wir werden hier von den Russen dann
Also gerannt. Das heißt, Sie würden sagen, wir brauchen gar nicht mehr Geld für Rüstung und Verteidigung.
Wir haben ja jetzt schon 2,4%.
Mhm. Frau Geutel, wie wichtig ist es, dass es mehr Geld gibt für Verteidigung?
Es ist wichtig eben genau, weil es den Fähigkeitsaufwuchs braucht. Mhm. Es ist nicht Geld um des Geldes wegen, sondern Geld, um Fähigkeiten aufbauen zu können.
Welche denn? Wenn man, hat der Ton da nicht einen Punkt, dass man sagt, da muss man doch pro Land schauen, was dann jetzt und nicht pauschal sagen 5%.
Ja, aber das wird ja auch gemacht. Mhm. Nur diese Prozentformel, die in der NATO geläufig ist, das ist halt auch ein politisches Instrument. Man muss sich in so einem Bündnis auf was einigen, was man auch einfach niederschreiben kann. Und es geht aber im Hintergrund immer um die Fähigkeiten, weil natürlich auch sich dieses 3,5%-Ziel für die harten militärischen Fähigkeiten hergeleitet wurde aus den Fähigkeitsdiskussionen, die man in der NATO hatte. Mhm. Also es ist nicht einfach eine Zahl, die aus der Luft gegriffen ist. Ich würde aber schon sagen, dass sie von der europäischen Warte aus betrachtet wirklich wichtig ist, um auch das transatlantische Bündnis zu erhalten. Also wir sollten jetzt nicht so tun, als ob das völlig irrelevant wäre, dass die Forderungen aus den USA kommen, dass die Europäer mehr tun müssen. Aber auch hier geht es letztlich um die Fähigkeit, mehr Verantwortung für die eigene Sicherheit in Europa übernehmen zu können.
Wenn ich da ergänzen darf an der Stelle, das wird ja in der Tat schon gemacht. Sie haben das schon mir vorweggenommen, Lian, dass man genau bei an den 32 NATO-Mitgliedstaaten individuell schaut, natürlich, welche sozusagen Fähigkeiten gibt es in den verschiedenen Streitkräften. Und Geld alleine ist doch kein Allheilmittel und Zahlenfetischismus hat auch keiner. Aber das ist ja nun mal, man muss sich in diesem Verteidigungsbündnis, das für eine historisch lange Zeit des Friedens steht, uns garantiert und gewährt hat. Ich bin froh, dass es mehrere Mitglieder jetzt gibt als noch vor ein paar Jahren. Auch da wieder, leider hat es dazu einen Krieg bedurft. Aber es ist auch ein Wertebündnis, ein Verteidigungsbündnis. Und da muss man sich auf etwas einigen. Ein Verein, wenn wir ein gemeinsames Ziel haben, sich kollektiv zu verteidigen, und das ist der Kern dieses Verteidigungsbündnisses NATO, dann muss man sich auch auf Ziele einigen. Und wie kommt man da hin? Und da muss man ja auch genau schauen, wie man die erreicht, individuell bei allen Verschiedenheiten der Streitkräfte in den einzelnen Staaten. Und darum geht es jetzt. Und dass das nicht sozusagen heute Abend in Den Haag, wenn man sich sicherlich auf die 5% einigt schon, aufschreiben kann. Das ist ja klar. Es ist ein Prozess, wie übrigens, und ich erinnere noch mal daran, bis man zu den 2% kam, das war auch ein ganzes Jahrzehnt. Aber das muss jetzt eingeleitet werden.
Ja, aber Herr Schwalbe, ist denn letztendlich, da dreht sich im Moment die NATO wirklich nur noch um Donald Trump und um seine Haltung?
Nein, denke ich nicht. Der gesamte Prozess läuft ja so ab, dass die militärische Führung sagt, was sie für einen bestimmten Fall benötigen würde, so damit die Abschreckung funktionieren kann. Die Abschreckung kann nur funktionieren, wenn sie glaubwürdig ist. Ich denke, wir sprachen darüber. Dafür bedarf es bestimmter Fähigkeiten. Die in diesem Prozess melden dann die einzelnen Nationen ein, welche Fähigkeiten sie bereit sind zu stellen oder welche sie stellen müssten. Daraus resultiert, was man zusätzlich an Ausgaben hat für das jeweilige Land. Dennoch zusätzlich, und das hat nichts mit NATO nur zu tun, zusätzlich bin ich auch der Überzeugung, dass es nicht nur um Herrn Trump geht, um die NATO insgesamt zu erhalten, was für uns natürlich essentiell ist, sondern dass wir uns auch darauf einstellen, dass bestimmte Aufgaben Europa alleine erledigen können muss. Und auch darüber muss nachgedacht werden, auch dafür bedarf es bestimmter Fähigkeiten. Deswegen ist das, sind die Finanzmittel notwendig.
Mhm. Welche Rolle könnte Europa da einnehmen, Frau Kreutel? Wäre es überhaupt sinnvoll, sich mehr von den Amerikanern dann unabhängig zu machen innerhalb der NATO?
Unabhängig machen, das klingt so, als ob wir uns loslösen wollten. Und das ist ja genau nicht die europäische Politik. Wir versuchen, dieses transatlantische Verhältnis zu erhalten. Nur die Arbeitsteilung muss besser austariert werden, weil es hier eine große Unzufriedenheit gibt auf amerikanischer Seite und zu Recht, möchte ich sagen. Sie haben jetzt manche Beispiele schon genannt. Das Versprechen, 2% des BIP in die Verteidigung zu investieren, das haben die meisten NATO-Mitglieder mal lange Zeit einfach auf die lange Bank geschoben und irgendwie ignoriert, vielleicht sogar ein bisschen lächerlich gemacht in den öffentlichen Diskussionen. Auch bei konkreten Einsätzen, wenn es um europäische Sicherheitsbelange ging, man war immer auf die USA angewiesen, bei der Friedensschaffung auf dem Balkan zum Beispiel. Also es ist auch rechtens und notwendig und gut, wenn Europa für die europäische Sicherheit mehr tut, um damit auch amerikanische Kapazitäten freizumachen. Und das ist die Sicht aus Washington, um sich auf andere Weltregionen...
Für was zum Beispiel? Für das, was wir am Wochenende gesehen haben, dass die USA im Iran dann bombardiert haben?
Nee, der Blick in den USA geht in den Indopazifik. Ja. Da geht es um China. Und das ist die große Priorität. Insofern ist es auch ein Eingeständnis begrenzter Ressourcen. Die USA wollen sich ein Stück weit aus Europa lösen. Nicht ein Rückzug, würde ich das interpretieren, sondern wirklich, es geht um eine neue Arbeitsteilung, um ein Austarieren der Lastenteilung im Bündnis. Und das ist legitim.
Und ich will das kurz ergänzen, wenn ich darf, an der Stelle. Genauso ist das. Das wird wahrscheinlich schneller kommen, als uns das lieb sein kann, dass diese Refo, der Shift rüber zu den indopazifischen Raum, dass die Amerikaner dort ihre, und ich unterstreiche auch teilweise unsere Sicherheitsinteressen, sichern, helfen. Ich sage ganz auf tiefer Überzeugung, dass ich bin persönlich froh, dass die Amerikaner noch den Strike auf Iran gemacht haben, dass sie uns beschützt haben, unsere Interessen gesichert haben. Ich glaube, dass der Nahe und Mittlere Osten, das ist die Region Iran, über den wir uns hier gerade unterhalten, bald nicht mehr im Fokus der Operation Amerikas stehen wird. Das heißt, die Amerikaner waren vielleicht zum letzten Mal und haben unsere Interessen dort geschützt und verteidigt. Das werden wir demnächst wahrscheinlich selber besorgen müssen. Okay, und wir können es denn im Moment noch nicht.
Vielleicht können Sie es noch mal kurz erklären, was da genau unsere Interessen sind?
Ja, es ist der Nahe Mittlere Osten ist geografisch in unserer Nachbarschaft. Wir haben nicht nur Handelsbeziehungen, Handelswege, wir haben kulturelle Verbindungen, wir haben Sicherheitsinteressen, dass in unserer Nachbarschaft es kein Terrorregime gibt, das eine ganze Region instabil halten will mit Proxys, die Houthis im Jemen, Hezbollah, Hamas und wie sie alle heißen, die Terrororganisationen, ich könnte noch einige mehr nennen, die auch übrigens den sogenannten arabischen Bruderstaaten nicht passen. Die sind ja im Grunde genommen auch froh darüber, dass da jetzt passiert ist. Also, ich bin wirklich, muss sagen, danke Amerika, dass ihr das jetzt noch mal für uns mitgemacht habt.
Und was der Kanzler bald bei dem israelischen Angriff ja die Drecksarbeit nannte, war das ein guter Begriff?
Es geht mir nicht um Begrifflichkeiten. Er hat ja damit zum Ausdruck gebracht, dass es, sagen wir mal, auch kommunikativ zu sagen, das sind Dinge, die auf uns zukommen, die auch, wir hatten über Verantwortlichkeiten vorhin gesprochen, in unser Portfolio mit einzupreisen sind. Jetzt schon und demnächst sicherlich auch. Und dass wir mit den Amerikanern hier im Sinne einer Arbeitsteilung demnächst, dass das anders aussehen wird.
Es gab viel Diskussion darüber, über das Völkerrecht für diesen Angriff. Ja. Herr Thun, wie sehen Sie es? Also, und auch diesen Begriff der Drecksarbeit, ist das verständlich? Und sehen Sie auch, dass unsere Interessen da verteidigt werden, wenn es gegen das Terrorregime des Irans geht?
Also zunächst möchte ich ganz klar sagen, dass natürlich niemand ein Interesse daran haben kann, dass so ein Regime möglicherweise sich nuklear bewaffnet. So, ich habe auch keinerlei Veranlassung, mich irgendwie hier positiv über das iranische Regime zu äußern. Das werden Sie nicht erleben. Ich möchte aber auch sagen, dass das, was wir gesehen haben, dass zwei Staaten, also zunächst Israel und dann die USA, einen anderen Staat angreifen militärisch, das geht nicht. Punkt. Das geht nicht. Das ist völkerrechtswidrig. So, die Israelis haben, und das ist höchst umstritten, das Selbstverteidigungsrecht für sich dort in Anspruch genommen, weil sie gesagt haben, jetzt war der Moment. Die nachrichtendienstliche Lage ist für mich da nicht eindeutig. Aus israelischer Perspektive ist sie das. Das wird man im Nachhinein klären müssen. Mindestens mal die USA haben sich dort aber nicht selbst verteidigt. Das heißt, ich halte fest, die USA haben ein anderes Land, mit dem sie nicht im Kriegszustand sind, durch Luftschläge versucht dann wieder atompolitisch in die Steinzeit zu bomben. Ich könnte auch sagen, es ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Oder müsste ich jetzt sozusagen, weil es ja unsere Verbündeten sind, muss ich dann mir bei Putin einen Begriff ausborgen, der nicht nach Krieg klingt, sondern vielleicht Militär-Spezialoperation.
Widerspruch. Die Steinzeitbomben, wenn ich das sage, genau das ist ja nicht passiert. Es sind ganz gezielt die Nuklearanreicherungsanlagen, die unter diesem Berg waren und an zwei Stellen auch, anderen Stellen auch noch bombardiert wurden. Eben nicht die Bevölkerung, eben nicht die Städte, sondern diese Sachen, die kurz davor standen, mit Atomwege für atomfähig zu werden. Und diese Anlagen sind sozusagen, wenn sie da wollen, in die Steinzeit zurückgebombt worden, aber das Land, die Bevölkerung eben gerade nicht.
So, jetzt möchte ich an der Stelle aber auch mal eingreifen. Was Sie jetzt gerade vermieden haben, ist auf meine Einlassung mit dem völkerrechtswidrigen Krieg dort zu reagieren. Das hätte mich nämlich tatsächlich interessiert, wie Sie das sehen. Also würden Sie sagen,
würde
das ist völkerrechtskonform?
Ich würde auch gerne die beiden anderen Deputaten noch gerne zuhören. Möchten Sie erst?
Ja, bitte. Nee,
Frau Greutel. Wie sehr ist das, oder wie bewerten Sie diesen Angriff der Amerikaner auf die Anreicherungsanlagen im Iran?
Der Iran hat sich völkerrechtlich verpflichtet, keine Atomwaffen zu entwickeln. Und alles, was wir an, ich kann nur auf öffentlich zugängliche Informationen zurückgreifen, aber alles, was ich da lese, scheint sehr eindeutig zu sein, dass es eben ein militärisches Atomprogramm ist. Und das ist schon mal per se nicht lauter. Das ist nicht erlaubt. Der Iran hat sich verpflichtet, das eben nicht zu tun. Und dass Israel präventiv dieses Atomprogramm zu zerstören versucht, wir wissen noch nicht, ob es wirklich gelungen ist, auch mit amerikanischer Hilfe, ist völlig verständlich, weil die Staatsräson des Iran ist die Vernichtung Israels. Also wir müssen uns das immer vergegenwärtigen. Gäbe es ein anderes Land, das Deutschland quasi qua Verfassung mit der Vernichtung drohen würde, dann würden wir vielleicht über diese Fragen auch anders denken.
Mhm. Frau Greutel, damit wir Sie alle gut verstehen, müssen Sie kurz Ihre Haarsträhne von dem Mikro da wegnehmen. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen.
Ob es aus US-amerikanischer Perspektive auch Selbstverteidigung war, das würde mich interessieren.
Das war ein Zuhilfekommen für den Staat Israel.
Herr Spalt, wie sehen Sie es als, ehemaliger Bundeswehrangehöriger?
Völkerrechtliche Diskussion möchte ich mich gar nicht einlassen, weil Völkerrechtler darüber noch lange streiten werden. Ich denke, es war interessengeleitetes Handeln. Das macht es schwierig, wenn wir anderes interessengeleitetes Handeln dann anklagen, was wir für falsch halten. Aber es war interessengeleitetes Handeln. Und es hat sicherlich Israel enorm geholfen. Es hat vermutlich auch für Russland ein Problem gelöst, denn die russische Reaktion war sehr zurückhaltend. Und vielleicht hat Russland sogar eine Rolle dabei gespielt, um eine bessere Beziehung zu Trump aufzubauen. Also ich würde es nicht ausschließen wollen. Vieles, gerade in dem autokratischen System des Kreml, geschieht eben hinter den Kulissen. Und ich würde es nicht ausschließen wollen. Deswegen war die Zurückhaltung von Putin für mich sehr offensichtlich.
Der Bundeskanzler wurde erst informiert, als die Bomben fielen, Herr Bayer. Was sagt das denn aus? Hätte man da nicht erwartet, dass man ihm vorher was sagt, wenn man sagt, wir sind so auch gute Bündnispartner?
Naja, also dieser Anruf, der, glaube ich, mitten in der Nacht kam, als der Angriff gerade gestartet ist, meiner Kenntnis nach, ist für mich eine Koordinierung, eine Information, eine rechtzeitige auch mit uns. Mhm. Sie müssen sehen, wir sind nicht beteiligt. Es ist Israel, es sind die USA und es ist Iran. Von daher finde ich das absolut frühzeitig genug, dass der deutsche Regierungschef mitten in der Nacht, wenn das gerade losgeht, informiert wird. Und im Übrigen, wir haben ja gesehen, dass das transatlantische Verhältnis, gerade Deutschland, USA, nach den 3,5 verlorenen transatlantischen Jahren unter der Ampelregierung jetzt auf neue Füße gestellt worden sind. Es klappt wieder, man hat einen guten Draht, man respektiert sich und wird nicht lächerlich gemacht. Also das sind eigentlich gerade... Wir erleben sozusagen eine Revolution oder aber eine Wiederbelebung der transatlantischen Beziehungen. Und zwar auf der Grundlage von Substanz, Vertraulichkeit und auch Ernsthaftigkeit. Und nicht nur, dass man sich ab und zu mal anruft und sagt, wir haben uns doch alle lieb. Sondern hier geht es um wirklich kantige Themen, um ernsthafte Themen. Es geht um Sicherheit. Und ich glaube, sowohl der US-Präsident als auch der deutsche Bundeskanzler verstehen das sehr gut und sprechen darüber.
Ja. Herr Thun, wie wichtig ist es für Sie, dass diese transatlantische Zusammenarbeit auch im Punkt Verteidigung gut funktioniert?
Ich habe ein Interesse daran, dass Verteidigung gut funktioniert. Das heißt, da müssen auch Partner natürlich verlässlich sein. Das sehe ich ehrlicherweise im Moment bei den USA unter Trump nicht. Da werden wir eine sehr unterschiedliche Auffassung haben. Ich möchte auch noch mal auf das Telefonat eingehen. Nach meinem Dafürhalten ist das tatsächlich sehr knapp gewesen von der Information, denn man muss sich ja auch vor Augen führen, dass die Bundeswehr ja selbst mit Kontingenten vor Ort ist, also etwa Erbil im Rahmen der Counter-Dash-Capacity-Building-Irak-Mission.
In Erbil in der Türkei. Mhm.
Nein, im Irak.
Im Irak.
Nordirak. Und zwar in unmittelbarer Nähe der dortigen stationierten US-Amerikaner, sodass da natürlich eine Gefährdung ist. In dem Augenblick, wo der Angriff läuft, muss man, also dass man zuerst gegen Israel dann geschossen hat und nicht sofort dann Erbil angegriffen hat, aber es ist ja dann, hat ja dann Angriffe gegeben. Da wäre es tatsächlich, finde ich, eine Frage des Anstands gewesen, alle Verbündeten, die auch mit Kontingenten in der Region sind, zu warnen, damit man die entsprechend auch vorbereiten kann. So, das ist nicht geschehen. Daraus kann man Schlüsse ziehen. Ich würde sagen, das zeigt, wie zumindest von Amerika-Seite her diese Partnerschaft gesehen wird. Und ich sehe auch tatsächlich, da gebe ich Ihnen ja vollkommen recht in der Analyse, dass der amerikanische Blick in den Indopazifik geht, weil tatsächlich China, ob man das jetzt will oder nicht, ist ja völlig außer Frage, die aufsteigende Weltmacht ist, die da kommt. Und die USA wollen natürlich da eine Hegemonie verteidigen. Kann man nachvollziehen. Dann müssen sie sich hier rausziehen. Auch das ist jetzt nicht unbedingt besonders partnerschaftlich. Man kann es verstehen. Aber deswegen ist es aus unserer Perspektive nicht partnerschaftlich.
Ja, dann schauen wir noch auf den anderen großen Konflikt her, den Angriffskrieg auf die Ukraine. Frau Greutle, wenn man jetzt sieht, Selenskyj ist in Den Haag, er ist nicht offiziell dabei, er ist beim Abendessen dabei, eventuell trifft er sich auch mit Trump noch zu einem Vier-Augen-Gespräch. Also wie viel Unterstützung bleibt jetzt eigentlich im Moment für die Ukraine, weil jetzt alle natürlich auf den Nahen Osten schauen?
Das ist wirklich die große Frage für die europäische Sicherheit, weil Donald Trump mehrfach signalisiert hat, dass er ein Interesse daran hat, die amerikanische Unterstützung für die Ukraine möglichst schnell zu beenden, sich aus diesem Krieg rauszuziehen. Und dann die Frage ist, was deutsche, was europäische Politiker ansonsten noch machen können. Also ich befürchte, dass es hier jetzt mal vielleicht im besten Falle ein bisschen gute Symbolik geben wird für die Ukraine, weil das eigentliche Ziel der Ukraine natürlich irgendwie eine Perspektive für NATO-Mitgliedschaft zu kriegen, das ist seit mehreren Jahren mittlerweile nicht mehr realistisch, weil es hier Widerstände gibt. Und Donald Trump hat es auch sehr deutlich formuliert, dass das nicht auf dem Tisch liegt. Insofern werden wir sehen müssen, ich glaube, das beste Outcome wäre jetzt mal, wenn es wirklich so ein Gespräch gäbe, wenn es so eine positive Stimmung zwischen Donald Trump und Wladimir Selenskyj gäbe. Und das wird zumindest mal kolportiert, dass so ein Gespräch für morgen wohl angesetzt sei.
Ja, ich wollte vielleicht noch ergänzen, und das halte ich, das Schriftstück, dass die Erklärung, die dort unterzeichnet werden soll, heute oder morgen, ist in der letzten Fassung, wie sie mir bekannt wird, ist ein klares Bekenntnis aller 32 NATO-Mitgliedstaaten und ausdrücklich auch der Vereinigten Staaten von Amerika, wenn Donald Trump sie unterschreibt, ein klares Bekenntnis zu Artikel 5 der Einstandspflicht, also von daher weit entfernt davon, dass die Vereinigten Staaten sich aus der Einstandspflicht zurückziehen oder überhaupt sogar die NATO verlassen. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, es findet sich dort auch ein Passus drin, wo ganz klar drin steht, unkonditionierte weitere fortgesetzte Unterstützung der Ukraine. Und wenn das alle unterschreiben und Donald Trump auch und die Signale der Unterhändler waren nicht gegenteilig, ist das etwas, das mich dann froh stimmt und nicht daran zweifeln lässt, an der Bündnispflicht der Fortgesetzten der Vereinigten Staaten von Amerika. Also wir sollten nicht zu viel immer darüber diskutieren, was wäre, wenn Donald Trump das tut. Lasst es an den Handlungen, an das, was tatsächlich auf dem Tisch liegt, was vereinbart wird, messen. Und dann ist das, glaube ich, haben wir etwas, über das wir uns konkret unterhalten können.
Ja, die Ukraine ist ja nicht in der NATO. Also was passiert jetzt mit der Ukraine?
Genau, Herr Schwab, deshalb die Frage an Sie mit Ihrer Erfahrung auch aus Russland. Was kann Putin da beeindrucken, dass er vielleicht doch bereit ist zu Gesprächen?
Also Putin kann zum einen beeindrucken, das, was Trump unmittelbar mit ihm bespricht. Deswegen begannen die Gespräche auch zunächst mal aus amerikanischer Sicht als strategische Gespräche in Saudi-Arabien. Das, was sicherlich wurde es von vielen kritisiert, ich denke, es war richtig und notwendig, weil das genau die Augenhöhe ist, die Putin suchte, strategische Stabilität. Was kann ihn beeinflussen, was die Ukraine unmittelbar angeht? Da müssen wir als Europäer uns einig werden darüber, wie wir unsere zukünftige Sicherheit in Europa gestalten wollen, wie die Sicherheitsarchitektur aussehen soll in Europa und unter welchen Rahmenbedingungen die Ukraine überhaupt irgendeinem Abkommen zustimmen kann. Nach meinem Dafürhalten nur dann, wenn sie Sicherheitsgarantien bekommen. Da Amerika diese Sicherheitsgarantien nicht geben wird, müssen diese Sicherheitsgarantien von Europäern gegeben werden.
Und wie müssen die aussehen? Was muss ich mir genau vorstellen?
Sicherheitsgarantien heißt, wenn eine bestimmte, zum Beispiel, wenn es zu einem Waffenstillstand kommt und dieser Waffenstillstand verletzt wird, dann muss ein bestimmtes militärisches Handeln auch von den europäischen Nationen erfolgen. Dazu ist es nicht notwendig, dass irgendeine europäische Nation Truppen in der Ukraine stationiert. Das kann aus Deutschland, Polen und sonst herausgeführt werden. Aber deswegen komme ich wieder auf den Anfangspunkt zurück. Ganz wichtig ist, dass wir deswegen jetzt schon beginnen, auch wieder Dialoge zu führen, damit wir Probleme einfangen können, bevor sie in kriegerischen
Auseinandersetzungen. Aber mit wem kann man Dialoge führen?
Dialoge können Sie auch mit der Russischen Föderation führen. Dort müssen die Dialoge zunächst mal geführt werden unterhalb der politischen Ebene. Und die müssen, das war mein Anfangsstatement Ihnen gegenüber, die müssen durch die Bundesregierung natürlich und durch die Partner auch autorisiert werden, so dass Diplomaten mit Diplomaten, Militärs mit Militärs reden können, um von vornherein Dinge interpretieren zu können, die vor Ort geschehen und Probleme wieder einfangen zu können. Da gibt es genügend Beispiele für, die ich Ihnen nennen könnte, wo genau das geschehen ist.
Ja, geschehen ist früher, aber ist
auch jetzt.
Gefangenaustausch, diese Sachen.
Ich nehme nicht nur den Gefangenaustausch in der Ukraine, wie wichtig die militärischen Kontakte waren zur Türkei, hat man daran gesehen, als nachdem die Türken den Russen eine rote Linie aufgezeigt hatten, wenn wieder ein türkisches Flugzeug ein russisches Flugzeug die türkische Grenze überschreitet, das war im Syrienkrieg, Sie wissen das, dann wird es abgeschossen, was unüblich ist. Es wurde abgeschossen, die rote Linie wurde getestet, aber weil im Hintergrund die Gespräche liefen, war nach 3 Monaten wieder zwischen zwei Autokraten eitel Freude Sonnenschein. Mhm. Diese Gespräche sind zwingend erforderlich, deswegen plädiere ich dafür.
Ja, Frau Greutel, wo sehen Sie eine Chance für die Diplomatie und welche Chance oder welche Rolle kann Europa da spielen, kann vielleicht auch Deutschland da spielen?
Also Diplomatie verdient natürlich immer eine Chance, aber ich glaube, wir müssen uns sehr realistisch vor Augen führen, was Wladimir Putin möchte und vor allem, was er nicht möchte. Und er hat momentan kein Interesse an einer Verhandlungslösung. Wir sehen das an seinen Statements, die auch in der jüngsten Vergangenheit gemacht wurden, wo immer ein russischer Soldat einen Fuß hinsetze, das sei russisches Territorium und so weiter. Also die Vernichtung der Ukraine als Staat und Nation, das ist für die russische Seite ein Ziel, das nicht aufgegeben wird. Und insofern müssen wir dann immer auch sehr realistisch sein, was möglich ist. Ich bin völlig bei Ihnen. Es ist wichtig, Gespräche zu führen. Insofern hat vielleicht auch Donald Trump, obwohl man ihm das oft nicht zuschreibt, hier so eine Dynamik reingebracht, weil er das irgendwie forciert hat, dass jetzt mal geredet werden müsste. Aber man muss trotzdem realistisch bleiben, was dabei rauskommen kann. Und da wäre ich sehr skeptisch und würde in nächster Zeit eben keinen Frieden erwarten, den man absichern kann und muss.
Herr Thoden, welchen Einsatz für die Ukraine erwarten Sie denn von Bundeskanzler Merz jetzt bei dem NATO-Gipfel? Muss Deutschland da eine besondere Rolle spielen? Kann Merz da mehr leisten als vielleicht andere?
Also zunächst mal möchte ich festhalten, dass das, was wir bislang an Ukraine-Politik gesehen haben in den letzten 3 Jahren, ja nun nicht zum Erfolg geführt hat. Erfolg wäre ja gewesen, dass die Russen sich zurückziehen und die territoriale Souveränität der Ukraine hergestellt ist. Das wäre ja, da sind wir uns wahrscheinlich einig, der Erfolg gewesen. Das hat ganz augenscheinlich nicht funktioniert. Und dass obwohl immer mehr geliefert wurde, es wurden mehr Finanzmittel freigegeben, es wurden mehr Waffensysteme freigegeben über Taurus.
Ist es nicht vielleicht auch ein Erfolg, dass die Russen nicht weitergekommen sind, dass sie Kiew nicht eingenommen haben? Ist das nicht auch ein Erfolg?
Ich finde es übrigens sehr interessant, dass Sie das gerade ansprechen, weil ansonsten das Narrativ, wir ja haben, immer dahin geht, die Russen sind so brandgefährlich, dass wir ja so wahnsinnig aufrüsten müssen, obwohl wir übrigens, da kommen wir auf die Fähigkeiten zu sprechen, das haben wir vorhin so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, also mit Ausnahme der Luftabwehr, sind die NATO-Kräfte zum Teil um ein Mehrfaches überlegen, könnte ich noch ausführen. So, und dass obwohl diese Armee nicht in der Lage ist, gegen die vergleichsweise kleine ukrainische Armee im direkten Vergleich, ihre Kriegsziele, noch nicht mal die Minimalkriegsziele, die 4 östlichen Oblaste zu erobern, ist sie dann aber in 4 Jahren so gefährlich, dass sie dann natürlich eine um vieles größere operierende NATO natürlich angreifen kann. Vorzugsweise dann in Litauen oder im Baltikum, das ist ja mal das Szenario, was gespielt wird. Also das ist doch im Grunde ein Bruch in dem Narrativ, das überhaupt nicht erklärbar ist. Also wenn die Russen so gefährlich sind, warum schaffen sie es nicht, den Krieg da zu gewinnen? Und das, wo uns gleichzeitig hier ja auch immer gesagt wird, wir unterstützen die Ukraine nicht genug. Also diesen Widerspruch müsste mir jemand mal auflösen.
Ja, ich würde da gar nicht bis ins Jahr 2029, das sind ja so die Informationen, die wir haben, gehen wollen, dass dann also Russland soweit ist, zumindest fähig zu sein, weiter sich zu, sozusagen geografisch, territorial zu expandieren, sondern wir sind im Jahr 2025 und wir wissen, dass in Kaliningrad, das sind nur wenige hundert Kilometer von diesem Fernsehstudio entfernt, mit Atomsprengköpfen bestückte Mittelstreckenraketen mit dem Namen Iskander bestückt sind. Wir sind genau hierauf gerichtet. So, deswegen müssen wir diese Bedrohung sehr ernst nehmen. Und ich bin auch an der Stelle eigentlich ganz froh, dass die Amerikaner nach wie vor die sogenannte nukleare Teilhabe, diesen Schutzschirm über uns gespannt haben in Deutschland. Ich hoffe, das bleibt noch eine Zeit lang so bestehen.
Die Ukraine-Frage haben Sie jetzt nicht beantwortet an der Stelle. Also
mir wurde keine Frage gestellt.
Ich habe sie in den Raum gestellt.
Ja, genau. Aber Herr Schwab, dann Sie.
Zu zwei Dingen. Russische Ziele, auch wenn es manchmal gesagt wird, auch wenn Putin es selber gesagt hat, russisches Ziel ist aus meiner Sicht nicht, die gesamte Ukraine zu erobern. Die wollten einen Regierungswechsel haben. Das hat man am Anfang gemerkt, wie die alleine von dem, wie Kräfte angesetzt wurden. Das war nicht russisches Ziel, die Ukraine zu erobern. Das können sie auch nicht und sie können die Ukraine auch nicht halten. Also als Militär sagt man, das, was ich besetze, will ich halten. Da müssten sie mit Widerstand rechnen der Bevölkerung, mit Terroranschlägen. Darauf kann sich Russland gar nicht einlassen. Also es geht tatsächlich aus meiner Sicht um die vier Oblaste. Will man vielleicht auch nicht zustimmen. Aber vielleicht jetzt noch eine Frage zu Kaliningrad. Da haben wir genau das Dilemma, in welches wir hineinrennen. Dem können wir nicht dadurch begegnen, dass wir mehr Soldaten um Kaliningrad herumstellen. Ja? Also wir können ihm nur dadurch begegnen, dass wir dieses Sicherheitsdilemma in irgendeiner Weise handhaben. Und ideal wäre es zu handhaben durch Rüstungskontrollgespräche. Dazu müssen beide Seiten bereit sein, keine Frage. Und wir hätten etwas anzubieten. Ja. Wir hätten etwas anzubieten.
Frau Greutel, wie sehr oder reagieren Sie einfach nochmal direkt darauf, auf die Kontrollgespräche zum Beispiel?
Sehr gerne. Also, dass Russland nicht die Ukraine im Ganzen besetzen möchte, da würde ich Ihnen sogar zustimmen. Aber das Ziel ist doch die Vernichtung der ukrainischen Souveränität und Selbstbestimmtheit, dass dieser Staat nicht länger ein selbstbestimmter, eigenständig agierender Staat ist, der auch die Entscheidung treffen kann, sich Richtung Westen zu orientieren, der auch die Entscheidung treffen kann, sich im Inneren anders auszugestalten als die autoritäre Herrschaft, die Wladimir Putin wahrscheinlich lieber sähe, weil es Einflussmöglichkeiten gibt. Also insofern, glaube ich, sind wir da nicht weit auseinander, auch wenn wir es vielleicht jetzt anders formuliert haben. Und dass dieser potenzielle Angriff auf ein baltisches Land so eine Erzählung sei, ein Narrativ, da würde ich nicht mitgehen, weil Wladimir Putin und grundsätzlich die russische Führung doch schon sehr lange das Ziel verfolgt, die NATO eigentlich zu spalten. Also wenn sich die NATO desavouieren würde, ohne dass man sie auf dem Schlachtfeld besiegen muss, dann würden die Sektkorken knallen im Kreml. Da bin ich wirklich davon überzeugt. Insofern ist so ein Szenario wie so eine kleine Intervention in einem baltischen Land, ob das jetzt Estland ist zum Beispiel, oder Litauen, was Sie angesprochen haben, das ist schon ein reales Szenario, weil dann nämlich es zum Schwur kommt. Sind die anderen 31 Bündnismitglieder, 32 sind es in der NATO, sind die bereit, den Beistandsfall auszurufen und zur Verteidigung zu kommen? Und in der gegenwärtigen Situation könnte man ja schon darauf spekulieren, dass dann der politische Streit ausbricht. Ja, ist das jetzt wirklich ein Angriff, ein bewaffneter Angriff, löst den Beistandsfall aus? Ja. Und es ist eine politische Entscheidung.
Ich würde jetzt wahnsinnig gerne darauf reagieren, weil nämlich genau das der Punkt ist. Also ja, ich gebe Ihnen recht, das könnte sein, dass Putin das testen will, hält das Bündnis zusammen. So, von daher ist es auch wichtig, natürlich, dass man deutlich macht, das Bündnis hält zusammen. Das ist aber eine ganz andere Frage, halten wir zusammen, als wie viel geben wir für Rüstung aus? Denn man könnte auch viel für Rüstung ausgeben und jede Nation kämpft trotzdem nur für sich allein. Man kann aber auch sagen, das Bündnis an sich steht fest und dadurch ist die Abschreckung gewährleistet. So, und was vorhin passiert ist, ist, dass man sagt, wir müssen aber diesen Aufwuchs an Fähigkeiten haben. Würde ich übrigens auch nochmal widersprechen im Einzelnen. Aber den müssen wir haben und trotzdem das Bündnis stark machen. Und jetzt sagen Sie, der eigentliche Knackpunkt ist, der will nur testen, würden die reagieren?
Ja, das wie stark.
Dazu brauchen wir aber nicht die 5%.
Aber das ist doch naiv, dazu zu sagen, das irgendwie völlig künstlich in einzelne Elemente Mosaiksteinchen zu zerlegen.
Nee, das ist analytisch,
alles ist doch wahr. Die NATO muss sich für
Die muss mehr Geld ausgeben, sie muss mehr Fähigkeiten aufbauen. Und die Szenarien, die verschiedenen, die wir, ich will sie nicht alle wiederholen, die wir gerade skizziert haben, die sind ja alle, müssen mit einkalkuliert werden. Und einfach nur zusammenstehen reicht an der Stelle halt nicht aus.
Wenn wir die Fähigkeiten fehlen uns denn?
Wenn die NATO, wenn man das vergleicht, dass die NATO so viel Geld ausgibt für Rüstung, dann könnte man ja, die kann man ja zumindest die Frage stellen, reicht es nicht? Also ist es eine Frage der Koordination?
Haben wir aber schlecht investiert. Ja, gut, das, wir haben, natürlich wird Geld ausgegeben und es wird auch mehr ausgegeben werden müssen. Wir haben es ja schon breit diskutiert an der Stelle. Und dass das nicht über Nacht geht, sondern dass das im letzten Fall sogar 10 Jahre gedauert hat, bis man dieses Ziel erreicht hat. Das ist ja auch jetzt keine neue Errungenschaft.
Aber brauchen wir es als Abschreckung oder brauchen wir es wirklich, um uns beides zu verteidigen?
Wir brauchen es doch für beides. Wenn die NATO, so wie sie ist, nach innen zusammenwächst und dadurch sozusagen geeint ist und dadurch auch Stärke zeigt, dass sie sozusagen sich nicht spalten lässt, das Beispiel haben Sie genannt, das ist ein mögliches Szenario in den baltischen Staaten, sondern dass man eben zusammensteht. Das kann man auch dann besser machen, wenn man sich Ziele vorgibt. Sie mögen auch, oder Sie haben sicherlich auch mit Zahlen zu tun, mit Prozentzahlen und mit tatsächlichen ausgegebenen Zahlen. Und hinzu kommen Fähigkeiten. Für mich gehört das absolut zusammen. Ich will das noch einmal, ich halte das für künstlich, das auseinanderzuspalten.
Dann ist die Ansprache, wir müssen die konventionell stärkste Armee werden. Ich würde ganz gerne noch mal die letzte Minute jetzt dafür noch nutzen. Herr Schwab, wenn man jetzt sieht, wir sind zwischen Trump-Aufrüstung und den Kriegen und der Bedrohung. Also wo ist denn jetzt die eigentliche Verantwortung Deutschlands jetzt auch auf dem NATO-Gipfel?
Die Verantwortung Deutschlands auf dem NATO-Gipfel ist, aus meiner Sicht liegt sie darin, deutlich zu machen, dass NATO und alle anderen dafür zu gewinnen, dass NATO geschlossen dasteht. Die beste Abschreckung ist die Geschlossenheit des NATO-Bündnisses.
Und das ist auch wichtiger als die finanziellen Mittel?
Es ist beides wichtig, aber die Geschlossenheit ist wichtiger.
Mhm. Herr Thon, wo sehen Sie da die Verantwortung von Deutschland?
Also wenn die Geschlossenheit im Bündnis nur durch gemeinsames Geld ausgeben sich zeigt, das wäre sehr fatal. Das wäre so, als wenn wir sagen würden, mein Familienleben besteht darin, dass wir in die Shopping Mall gehen und da finden wir uns als Familie. Ich glaube, das muss man qualitativ ganz anders machen.
Und was heißt das denn jetzt für unsere Gesellschaft? Also stärker Wehrpflicht, diese Debatte, all das, muss man dazu auch nochmal klar sagen, wir müssen da auch einen gesellschaftlichen Shift haben.
Also wir erleben ja schon seit einiger Zeit, also seit der Zeitenwende, ich finde den Begriff immer sehr problematisch. Auschwitz ist eine Zeitenwende, das ist nicht vergleichbar mit einer Zeitenwende. Meinetwegen die Geburt Jesu Christi ist eine Zeitenwende, aber das jetzt nicht. Aber seit uns das immer schmackhaft gemacht wird mit der Zeitenwende, erleben wir ja, wie die Gesellschaft Stück für Stück in Teilbereichen sich militarisiert. Ich bin von Haus aus Lehrer. Früher war es so, Schulen konnten sich aussuchen, ob Jugendoffiziere dahin kommen. In Bayern ist das mittlerweile nicht mehr möglich. Und die Schülerinnen und Schüler konnten sich aussuchen, nehmen sie an den Werbeveranstaltungen teil. In Bayern müssen sie daran teilnehmen, sonst ist es eine unentschuldigte Fehlstunde. Wir haben einen Veteranentag, der übrigens ziemlich überflüssig ist, weil wir den Tag der Bundeswehr als Werbetag haben. Das heißt, wir haben also 1000 Bereiche, wo wir tatsächlich einen Militarismus, den wir in Deutschland überwunden glaubten, langsam wieder über die Hintertür einführen.
Okay,
das ist kein Werbeteil.
Frau Freudler, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber wo sehen Sie die Verantwortung von Deutschland?
Jetzt muss ich aber zuerst widersprechen.
Ja, okay.
Eine Militarisierung unserer Gesellschaft sehe ich wirklich überhaupt nicht. Und die Bundeswehr ist natürlich auch kein irgendwie sinistrer Laden und sinistrer Verein, sondern das ist unsere demokratisch legitimierte Streitkraft, die unser Recht und unsere Freiheit verteidigt. Das muss man einfach mal gesagt werden.
Das sehe ich so schon. Die Jugendoffiziere machen keine Werbung für die Bundeswehr. Sie erklären Sicherheitspolitik. Auch das muss gesagt werden.
Ja, sie machen schon Werbung. Ich bin ja dabei gewesen.
Das gehört schon zur Staatsbürgerkunde dazu.
Okay, aber trotzdem, dann nochmal jetzt zum Schluss. Wo ist die Verantwortung Deutschlands? Wo ist der Punkt, wo Sie sagen, heute und morgen, da muss, vor allem muss man auch sagen, das ist Deutschlands Beitrag?
Deutschland war in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, eigentlich immer ein unsicherer Kantonist. Wir haben immer geredet, aber nicht genug getan, um wirklich unseren Beitrag zur Sicherheit in Europa und zur NATO und so weiter zu leisten. Also jetzt ist der Zeitpunkt für Ehrlichkeit, dass diesen Worten wirklich Taten folgen. Und daran wird die Regierung gemessen und das sollten wir als Bürger auch einfordern.
Die mehr Geld ausgeben, oder?
Das ist wichtig, weil es wirklich Fähigkeitslücken gibt. Und Abschreckung, wenn wir mit Abschreckung Frieden sichern wollen, dann müssen wir uns vergegenwärtigen, das muss unterlegt sein, weil sonst ist so eine Abschreckungsdrohung natürlich hohl. Wenn das Gegenüber weiß, da fehlen die Fähigkeiten, dann, wenn man nicht verteidigungsbereit ist, kann man auch nicht abschrecken. Insofern, ja, es braucht das Geld, aber es braucht mehr Strukturreformen und vieles andere, über das wir heute nicht geredet haben.
Dann haben Sie noch 20 Sekunden für Deutschlands Rolle.
Ja, absolut. Also es ist, glaube ich, nicht zu gering zu sagen, dass in Den Haag der NATO-Gipfel historisch ist, von einer historischen Dimension und nicht nur wegen des Geldes, über das dort gesprochen wird, auf das man sich einigen wird, da bin ich fest von überzeugt, sondern eben durch das, was danach kommt, Fähigkeitslücken schlüsseln, Strukturreformen, Strukturen ändern, um eben ein modernes Verteidigungsbündnis zum Schutz und Stabilität unserer Sicherheitsinteressen, unserer Bevölkerung tatsächlich auch zu realisieren. Von der Rhetorik ins Handeln kommen, darum geht es für mich.
Okay, vielen Dank, Herr Bayer, Frau Kreutel, Herr Thun und Herr Schwalb für die Diskussion. Vielen Dank Ihnen fürs Interesse. Morgen schauen wir noch mal ein bisschen intensiver auf dann vielleicht die Ergebnisse des NATO-Gipfels, je nachdem, was da morgen in Den Haag noch alles passiert. Und wir schauen noch mal genauer auf Donald Trump und Fragen der NATO-Gipfel und Trump, alles für einen. Wäre schön, wenn Sie wieder dabei sind. Hier geht's weiter mit Phoenix der Tag. Bis dann. Tschüss.